Herzlich willkommen bei Pentaradio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute ist unser Thema die Programmiersprache Go. Und los geht's aber wie immer erst mit den Nachrichten des letzten Monats. Was ist denn passiert? Wir haben wieder mit Überwachung zu kämpfen. Ein mexikanisches Drogenkartell hat seine Stadt mit 39 Videokameras ausgestattet. Das macht halt nicht nur die Polizei, sondern in Mexiko auch die Drogenkartelle. Und die haben damit immer gut Vorwarnung gehabt, wann irgendwas passieren wird.
Das hat man ja schon in der Vergangenheit gehört, dass die mexikanische Drogenmafia da so eine Art Parallelstaat aufbaut und auch Schulen und öffentliche Infrastruktur betreibt. Dazu gab es ja auch durch den Podcast von Fefe und Frank über, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, über, also der Alternativlos-Podcast dazu. Und da gab es auch dann irgendwie so Geschichten, wo die dann irgendwie dann noch irgendwie, da gab es nochmal diese Mad Max-Panzer. Also solche großen LKWs, die ausgefunden wurden bei den Drogenkartellen, mit denen sie dann ihre Ware dann durchs Land transportiert haben. Ich glaube, das war der Podcast über Drogenhandel.
Also da steckt natürlich immer ganz viel Interaktion mit Nordamerika drin. Und in Nordamerika, in den USA, wird ja altes Armee-Equipment gern mal dem Sheriff geschenkt. Vielleicht kommt das auch daher. Hier in Deutschland geht es auch gerade viel um Überwachung. Die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung ist wieder entbrannt. Die SPD hat irgendwie so einen Basisentscheid. Nee, ist kein Basisentscheid. So unter einer Handvoll Mitgliedern gemacht. Und während die regierenden Leute zu 90% dafür waren, war der Rest nur zur Hälfte dafür. Und in der Basis sieht es vermutlich noch geringer aus. Also das wollen irgendwie nur die Mächtigsten, weil die vertrauen halt dem Staat. Die sind nämlich der Staat. Und in anderen Ländern gibt es ja die Vorratsdatenspeicherung schon. Da kann man sich mal anschauen, wie sich das entwickelt. In Großbritannien zum Beispiel will die Polizei alle 2 Minuten Zugriff auf Vorratsdaten.
In Ausnahmefällen?
Nur in Ausnahmefällen. Alle 2 Minuten.
So.
Was haben wir noch? Antivirenhersteller gibt es ja auch viele. Der eine heißt Avast und bei dem ist jetzt aufgefallen, dass sie die Nutzungsdaten, die haben ja Software, die auf ganz vielen Computern läuft, an Analysefirmen weitergeben.
Also irgendwie müssen sie sich auch refinanzieren, wenn die Leute dafür kein Geld mehr bezahlen wollen. Und ja, es ist auch schon bekannt, dass auch solche Software nie unbedingt den Rechner sicher macht, weil das ist ja Scanner-Software und die muss halt mit erweiterten Rechten laufen und das läuft halt dann so als Kernel-Modul mit, um dann die ganzen Operationen vom System mitzuschneiden und nach Viren zu durchsuchen, und dann gab es dann auch so die eine oder andere Sicherheitslücke in dem Virenscanner.
Nee, das ist ja schon die zweite Geschichte mit Virenscanner-Herstellern. Wir hatten ja letztens, glaube ich, Kaspersky in den Medien, denen plötzlich aufgefallen war, dass sie irgendwie gehackt wurden und dann so, hups, oh, wie ist denn das passiert? Und dann eigentlich auch eine relativ detaillierte Analyse dazu gebracht hatten.
Also mittlerweile, also gerade jetzt, schreien ja immer ganz viele Leute nach, wir sind gehackt worden. Und wenn man da aber mal genauer hinguckt, verschwimmen halt die Grenzen zwischen irgendwie Trojaner und gehackt.
Oder halt Netzrauschen, denn das, was so im Internet anfällt, ja,
Da muss ich schon meine Häme unterdrücken, wenn ich höre, dass Kaspersky selber verseucht wurde. Wer auch gehackt wurde, wolltest du noch was? Wer auch gehackt wurde, ist der Deutsche Bundestag. Der braucht jetzt ein komplett neues Equipment, weil es alles so verseucht.
Das ist ja ein bisschen unklar. Da gibt es ja auch viele Geschichten, die kursieren, und man weiß ja nicht so genau, was jetzt passiert ist. Es kann natürlich schon sein, dass es irgendwie ein ganz heftiger Trojanerbefall ist mit irgendwie handangepasster Schadsoftware, die sich dann irgendwie selbst in die Firmware von irgendwie
Festplatten schreibt.
Festplatten, BIOS, sonst was, dass man das da wirklich nicht rauskriegt. Oder einfach. Ob da einfach totale Inkompetenz stattfindet.
Vielleicht wollten die Abgeordneten aber auch einfach zeitiger in die Sommerpause starten.
Na, was ich irgendwie gehört habe, dass da irgendwie so ein zentraler LDAP-Server, also ein Authentifizierungsserver, übernommen wurde und dass man über den halt auch die Firmware von den Laptops, also von den Rechnern aktualisieren konnte. Und das so ein bisschen der Grund war, warum die dann sie plötzlich alle möglichen PCs und so weiter austauschen müssen.
Also wir halten fest, zentral administriert ist auch zentral geohnt. Das E-Mail-Programm von der Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde übrigens auch befallen, aber von einem anderen Trojaner. Also die hat sich dann nochmal separat unvernünftig verhalten.
Das E-Mail-Programm?
Hm.
Okay.
Die hat Viren-E-Mails verschickt.
Ach so, verstehe.
Bei GitHub gibt es auch mal eine Nachricht, und zwar, was viele ja auch nie wissen, also wenn man bei GitHub sich so ein Profil anlegt und seinen SSH-Schlüssel hochlädt, dann kann man den auch von abrufen, also den öffentlichen Teil. Und das Problem war jetzt, dass halt sich mal jemand dran gesetzt hat und gescannt hat, was halt so Leute für Schlüssel hochladen. Und da gab es ein paar schöne Exemplare, also eine Anzahl von sehr kurzen Schlüsseln, also so von 256-Bit bis 512-Bit, also die kann man relativ schnell knacken. Da gab es irgendwie so ein, also 256-Bit kann man so in 2 Stunden knacken.
Auf einem handelsüblichen PC.
Auf einem handelsüblichen PC. Und was auch noch gefunden wurde, es gab ja im Jahre 2008 im Debian einen Bug bei der Schlüsselgenerierung, wo der Zufall plötzlich weg war. Und
Hintergrund hinter der Geschichte ist, der Debian-Maintainer des Pakets hat eine Speicheranalyse laufen lassen beim Schlüsselgenerieren, und die Speicheranalyse hat gesagt, hier wird uninitialisierter Speicher benutzt, und da dachte der Maintainer des Pakets, da führen wir hier mal saubere Standards ein und initialisieren das. Und da war die Entropie weg. Und deshalb gibt's von diesem System genau 2 hoch 15 Schlüssel. Nämlich, das ist die verbleibende Entropie.
Und das war dann auch irgendwie die Hauptquelle der unsicheren Schlüssel. Und zwar gab es da ein paar auch größere Repositories, unter anderem von Python und dem Django Web-Framework, als auch von größeren Firmen wie Spotify, Yandex und Couchbase. Also die hatten dann Schlüssel hochgeladen, die halt diese aus diesem unsicheren Schlüsselbereich von Debian entstammen. Und GitHub und so im Vorfeld dann benachrichtigt.
Und da muss ich sagen, wow. Also auch wenn man sich überhaupt nicht um Security kümmert, Debian hat dann ziemlich schnell damals spezielle Pakete eingeführt, die diese Schlüssel blacklisten, damit man die nicht mehr benutzen kann. Und Leute benutzen die halt immer noch.
Also wie haben diese Pakete eigentlich funktioniert? Haben die dann, wenn man SSH aufgerufen hat und diesen Schlüssel benutzt hat, haben die dann hier gesagt, hier, ouch, hör auf damit, oder?
Ich hatte selber nie so einen Schlüssel.
Okay.
Aber ich weiß auch, dass so Tools wie der SSL-Tester von SSL Labs, dass der sich auch den Schlüssel anguckt und schaut, ob das einer von Debian generierter ist mit verringerter Entropie. Es gibt da schon anscheinend ein bisschen Testing-Tools draußen, die das checken.
Jetzt gibt's eins für GitHub.
Ja, in dem Zusammenhang kann man ja auch mal erwähnen, es gibt durchaus auch andere Zufallsquellen, die man an seinen Rechner dranklemmen kann. Der OneRNG, der auf Kickstarter gelauncht wurde zuletzt auch ausgeliefert. Also das Ding kann man jetzt bestellen und damit diesen Hackerspace in Melbourne, Australien unterstützen.
Wie funktioniert der Zufallsgenerator dann?
Der hat einmal es sind 2 verschränkte Dioden, die da Zufall erzeugen, und das andere ist, ich glaube, eine Radioquelle, also ein WLAN-Chip dürfte das sein, der dann da Umgebung aufnimmt und das Ganze nochmal zusammenmischt.
Okay, also das kann man, schließt man dann per USB an und dann...
Genau, und dann wird das in DevRandom über ein Treiberprogramm hinzugefügt, und ja, dann hat man ein bisschen mehr Zufallsquelle als nur seine Tastatur oder ähnliche Datenquellen wie die Prozess-IDs.
Kann man dann auch die Firmware dieses Zufallszahlengenerators aktualisieren?
Ganz genau.
Es gibt auch ein Programm, mit dem irgendwie über GPG dann dass die aktuelle Firma überprüft wird. Allerdings weiß ich nicht so richtig, warum mir eine veränderte Firma sagen sollte, dass sie verändert wurde.
Ja, Frage, aber du kannst ja die Checksumme über die Firmware tatsächlich machen, von daher. Du musst ja nicht fragen, wie ist deine Checksumme, sondern du kannst es ja wirklich auslesen und nochmal selbst berechnen.
So, apropos lustige Projekte, es gibt jetzt die smarte Windel Diapapi, die einem sagt, ob das Baby gerade in die Windeln gemacht hat oder ob dem Bauch liegt, denn das ist gefährlich für den plötzlichen Kindstod. Praktisch, praktisch.
Wie funktioniert das?
Flüssigkeitssensoren, Feuchtigkeitssensoren und Methangehalt.
Methangehalt. Also,
bis jetzt. Ja. Wiederverwendbar oder Einweg?
Ich habe gesehen, dass man da irgendwie dann so eine Handy-App hat, die dann in Wand müsste es jetzt mal wieder wechseln oder so.
Und wenn der Akku alle ist, dann können die Eltern den Hersteller verklagen, weil das Kind tot ist. So. Ja, der UN-Sonderbeauftragte für Meinungsfreiheit hat gemahnt, dass man die Krypto, Online-Krypto stärken soll und keine Hintertüren einbauen soll. Aber ich glaube, das wird sich auch wieder zahnlos erweisen.
Aber es ist doch irgendwie schön, dass immer mehr Leute verstehen, worum es wirklich geht. Sogar die Bundesdatenschutzbeauftragte ist ja jetzt offensichtlich in ihrem Bericht geläutert von ihren vorherigen Meinungen.
Und findet jetzt die Vorratsdatenspeicherung doch nicht mehr so bedenkenlos.
Genau. Und hat da auch mal so ein paar Regierungsstellen drüber kritisiert, was die so alles treiben und was eigentlich auch total rechtswidrig abläuft. Wird da mal endlich offenbart. Man kann nur hoffen, dass mehr Leute verstehen werden, wenn sie in entsprechender verantwortlicher Position sind und dann auch mal danach handeln.
Tja, dazu muss man schon erstmal Datenschutzbeauftragter werden, ne? Bevor man da mal drüber nachdenkt.
Scheinbar. Vielleicht ist ja auch der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin irgendwann mal zu überzeugen.
Der UN-Gesandte, der kritisiert übrigens auch, dass man kein Recht auf Anonymität hat, wenn man zum Beispiel eine SIM-Karte kauft. Und ich meine, bei SIM-Karten ist es halt wirklich sehr wichtig, denn da können komplette Bewegungsprofile erstellt werden. Oder werden halt auch erstellt.
Da gibt es dann hier auf einschlägigen Veranstaltungen auch so Tauschpartys, wo man dann seinen Stack SIM-Karten mitbringt und die dann mit anderen austauscht und dann hat man wieder anonyme SIM-Karten.
Ja. Und wenn du Pech hast, tauschst du deine SIM-Karte mit jemandem, der irgendwie unter strengerer Beobachtung steht und dem vielleicht noch was passieren wird, dann bist du halt dran.
Ja, plötzlich bewegt sich ja dann plötzlich in eine ganz andere Richtung.
Alles nicht so ohne mit den Daten. Ich habe ein tolles Announcement. In genau einer Woche, in 7 Tagen und 2 Stunden gibt es mal wieder eine Schaltsekunde. Nämlich am 30. Juni gibt es einen 23 Uhr 59 und 60 Sekunden.
Das ist ja irgendwie für einen Mensch dann nicht mehr so relevant. Aber ich will eigentlich nie in der Haut von irgendwelchen Leuten stecken, die Software schreiben müssen, die irgendwie mit Zeit klarkommt, weil die ganzen Ausnahmen, die es da gibt, irgendwie eine Zeitzone, wo dann eine Viertelstunde Zeitunterschied ist und so weiter. Also da hätte man lieber so ein System, wo man einfach überall auf der ganzen Welt die gleiche Zeit hat.
UTC. Überhaupt Monate.
Ja, was spricht eigentlich gegen die Welt?
Es gab auch irgendwann in den 90ern mal diese Erfindung vom Uhrenhersteller Swatch namens Beats. Und da wurde der Tag in, ich glaube, 1000 Teile aufgeteilt.
Stimmt, da gab es auch dann diese Uhren, die man dann getragen hat. Also richtig hat sich das nie durchgesetzt.
Komisch. Ja. Aber das war ortsunabhängig, richtig?
Ja. Mhm.
Hat schon was.
Das war irgendwie war gar nicht, auch nie am Nullpunkt orientiert, also am aktuellen Nullpunkt orientiert, glaube ich, irgendwie. Ach, ich bin es gerade nicht mehr.
Also nicht Greenwich. Nee. Okay. Ja, gut. Am 17.06. war der 200. Datenbankstammtisch. Und da gab es einen sehr schönen Vortrag von einem Professor, der bei SAP beteiligt ist. Die haben da vorgestellt, Hardware-Umsetzung von Datenbankerweiterungen. Das ist schon ziemlich krass, wenn man sich überlegt, dass diese Geräte dann spontan sich einfach vernetzen und die Aufgaben an quasi spezialisierte CPUs weiterleiten. Also Chips, die nur dafür da sind, eine spezielle Datenbankfunktion auszuführen und mit dem Tausendstel der Energie einer Intel-CPU genauso effektiv sind.
Digitale Signalprozessor?
Also was ja vor kurzem bekannt geworden ist, ist, dass hier Intel Altera oder so aufgekauft hat, also ein großer FPGA-Hersteller. Und da wird es dann halt auch Server-CPUs geben, die dann programmierbare Hardware haben. Und dann kann man dann auch damit recht einfach, ohne jetzt neue Hardware erst zu designen. Also wenn man Hardware designt, ist das ja ein ziemlich kostenspieliger Prozess, so eine Fotoplatine da herzustellen. Und wenn man dann aber so programmierbare Hardware hat, dann kann man dann einfach neue Firmware draufladen und hat dann eine andere Logik, die dann in diese FPGA dann umgesetzt wird.
Genau, und die machen das halt mit ASICs, nicht mit FPGAs und programmieren die Dinger nicht neu, sondern vernetzen einfach dieses System von Chips ad hoc neu, um diese Effektivitätssteigerung zu machen.
Okay.
Und schalten dann einfach das ab, was sie gerade nicht brauchen, und schalten das andere an, was sie brauchen.
Klingt da für mich auch ein bisschen wie FPGAs, also weil FPGAs auch teilweise so andere Schaltungen mit drin haben, die dann Spezialaufgaben haben, also so Multiplizierer und sowas.
Nur halt kleiner, effektiver. Aber vor dem Hintergrund der totalen Überwachung, die ja quasi am Horizont erscheint, ist das schon ziemlich beängstigend, wenn man sich überlegt, wie effektiv dann Datenbanken sind, die nicht mehr erst in den Speicher geladen werden müssen über 3 Tage. Ich meine, das ist ja nicht nur für das ERP-System von großen Firmen interessant. Das machen sich ja dann ganz bestimmt auch entsprechende Dienste zu nutzen.
Ja, also ich glaube, die SAP bewirbt sich ja auch gerade mit ihrer In-Memory-Datenbank bei der NSA, um dort halt die Datenverwaltung dazu übernehmen, um dann halt auch wirklich diese Echtzeitanalyse mit Datenbanken, die nur im Speicher existieren, zu machen.
Na gut, ich war nicht da. Aber ich meine, Bottleneck ist auch oft immer I.O., also wo werden die Daten am Ende gespeichert, und wenn man sich anguckt, mit was für Budgets die da so Datacenters bauen, gerade dieses NSA-Datacenter in Utah, was sehr bekannt geworden ist, die haben halt die Ressourcen schon.
Ja, nur dann haben sie sie noch schneller.
Ja.
Und am letzten Wochenende gab es eine Einweihung eines inoffiziellen, weil auf Privatgrundstück Edward Snowden Platzes zu seinem Geburtstag.
Der erste der Welt.
Ja, mit Freifunk. Und das in Dresden, wer glaubt's?
Vielleicht kommt er irgendwann mal vorbei und freut sich darüber.
Ja, wollen wir hoffen, dass das kann. Also nicht, dass er vorbeikommt, sondern dass er vorbeikommen könnte.
Genau. So, hat noch jemand News?
Ich glaube, wir sind am Ende.
Dann hören wir jetzt zur Einstimmung ein Lied, ein Klassiker. Nicht zur Programmiersprache Go, sondern zu einer anderen. When I find my golden times of trouble, friends and colleagues come to me, speaking words of wisdom, right and see. As the deadline fast approaches, and bugs are all I can see. Somewhere someone whispers, right and see. Right and see, right and see, right and see, right and see. Lisp is dead and buried, right and see. Spent nearly 30 hours debugging some assembly. Soon you'll be glad to write and see. Write and see, write and see, write and see, yeah, write and see.
my disease. A thousand people swear that TP7 is the one for me. I hate the word procedure, right disease. Right disease, right disease. Right in C, right in C. PL1 is a kiss. Right in C, right in C, right in C, right in C, right in C. Government loves all that, but right in C.
Willkommen zurück bei Penta Radio, der monatlichen Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden hier auf Coloradio. Unser Thema ist heute die Programmiersprache Go, der Rising Star am Programmiersprachenhimmel, 2007 von Google geschaffen. Warum eigentlich und wer hat es gemacht?
Ja, und zwar, es gibt wesentlich so drei Begründer von Go, Robert Rob Pike und Ken Thompson. Und man muss wissen, bei Google gibt es halt so Standardprogrammiersprachen, die für die meisten Projekte benutzt werden. Das sind Java, C++ und Python. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie dann so diese drei alten Unix-Hasen vor so einem riesen C++-Projekt standen und das hat ewig compiled. Also man hört, gab es mal so einen Blogartikel, da haben sie halt berichtet, wie so diese Google-Suchmaschine entwickelt wird. Das ist halt ein riesen C++-Projekt und dieses Build-System, das wird dann auch auf unendlich vielen Servern parallelisiert und es dauert trotzdem noch ewig. Und da haben sie sich dann wahrscheinlich überlegt, das können wir irgendwie besser machen. Also da muss eine neue Programmiersprache her. Also wie gesagt, es sind alte Unix-Hasen, also Rob Pike und Ken Thompson, die haben halt schon früh mit Computern so die ersten Beginne mitgestaltet. Also Ken Thompson war Erfinder der Programmiersprache B, das ist der Vorläufer von der Programmiersprache C. Und hat auch unter anderem Regular Expression, also regulare Ausdrücke, mit denen man Texte verarbeiten kann, entwickelt.
Sehr beliebt.
Sehr beliebt.
Zum Beispiel zum XML-Parsen.
Oh. Ja, da gibt es einen schönen Stack Overflow-Artikel, warum man warum XML nicht mit regulären Ausdrücken gepasst werden kann. Rob Pike, unter anderem bekannt für die UTF-8-Spezifikation
also das Unicode Encoding, was wir alle benutzen heutzutage.
Genau, da hatten wir auch vor kurzem einen Pentacast dazu. Und anderen, also auch die Weiterentwicklung von Unix, vom Unix-Betriebssystem, Plan 9.
Ja, wobei das ja so ein bisschen eingeschlafen ist.
Hat das eigentlich, also ich habe Plan 9 irgendwie erst so im Nachhinein, also mitbekommen, also hat das überhaupt irgendeine Bedeutung gehabt oder war das eigentlich mehr so Folklore?
Also zu Plan 9 gibt es schon lange eine Live-CD, die du einfach mal ausprobieren kannst und das ist dann auch grafisch und du kannst irgendwie überall klicken, aber es funktioniert alles ganz anders und es gibt doch eine gewisse Fangemeinde, die diese Ideale total hochhält, weil es halt klein und schlank alles ist.
Also man kann auch tatsächlich Go-Programme für Plan 9 als Target bauen. Aber ansonsten, ich glaube, es gab irgendwie mal so einen Split in der Community und also da ist eben auch nochmal dieses Konzept, alles ist ein Pfeil, nochmal total hochgezogen. Also da ist zum Beispiel der Bildschirm auch nochmal so ein Pfeil. Und wenn du einen Screenshot von dem Bildschirm machen möchtest, dann nimmst du einfach Dev Screen und dann pipest du den einfach in deinen JPEG-Encoder und fertig.
Ah, kommt davon hier dieses Plan 9 Dateisystem? Gibt es da auch mal eine Implementierung unter Linux oder so ein Tiling Manager?
Meinst du das 9P2000?
Genau.
Was damit zu tun? Das ist ein Remote-Dateisystem-Protokoll. Also wie NFS oder WebDAV.
Ja. Ja, jedenfalls war es dann ihr Ziel, eine neue Programmiersprache zu entwickeln, und zwar die halt einfach zu benutzen ist, halt schneller baut, also schneller kompiliert und aber trotzdem noch auch effizient und typisiert.
Warum kompiliert die denn schneller? Haben sie einfach den ganzen Bloat aus C++ rausgelassen? Kompiliert es sogar schneller als C?
Ja.
Also der Grund ist vor allem der, dass es ein Single-Pass-Compiler ist und die Sprache auch drumherum entworfen ist. Ich meine, der C-Compiler an sich ist nicht langsam, aber die ganzen Optimierungen, die dann dahinter kommen, das kann schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
Aber das will man ja am Ende auch für Go.
Das will man auch, klar. Das tut bloß der Go-Compiler noch gar nicht so stark. Also gibt wenig Optimierung bisher. Aber dadurch, dass halt der Compiler durch die ganze Codebase noch einmal durchgeht, läuft es halt sehr schnell ab.
Ja, was halt der große Unterschied zu C und C++ ist, also eigentlich ist Go jetzt noch gar nicht so das Schnellste, was so ein Compiler eigentlich schaffen kann. Ist halt, also bei C und C++ ist halt das Problem, wenn man so ein C-Programm schreibt, dann sagt man ganz am oben, wo man so Bibliotheken oder so andere Sachen benutzen will, sagt man include scdio zum Beispiel, um jetzt so ein Hello World zu schreiben. Und dann fängt dieses Include, also was dann passiert, ist, dass der Compiler dann eine große Textdatei einfügt, wurde also die std.io, und die fügt dann wieder andere ein, und das passiert immer wieder, und da werden ständig irgendwie große Dateien produziert, und das hat man einfach bei Go nie gemacht. Und ja, also das hat ein Modulkonzept, und der Compiler weiß halt auch relativ schnell, wann welche Datei gebraucht wird, und kompiliert die halt bis einmal rein. Und was halt auch noch ist, also die Grammatik ist auch halt so designt, dass es von dem Parser schnell übersetzt werden kann. Also wenn man so eine Typendefinition hat, zum Beispiel in C, dann sagt man ja zum Beispiel, wenn man Variable deklariert, int Variable Name ist gleich irgendein Wert, zum Beispiel eine 1 oder so. In Go ist es halt andersrum, da sagt man halt Typ, also Variablename, dann der Typ und ist gleich. Und durch diese Vertauschung ist schon, braucht man weniger Ausnahmen in so einem Compiler. Also die Grammatik ist einfach mal sauberer designt. Weil die haben halt, also die haben auch halt viel Erfahrung mit Compilern und so gehabt und haben das dann anders aufgezogen.
Hat aber auch den Vorteil, dass es sehr gut für den Menschen lesbar ist. Also es ist nicht nur für den Compiler super, sondern es ist eigentlich auch, man sieht sofort, wo was ist und wie es aufgerufen wird. Und es gibt halt wenig Spaghetti-Code, der halt irgendwie so von unten nach oben, sondern man kann wirklich von oben nach unten den Code ganz gut runterlesen.
Kann man das so sagen, dass so eine eindeutige Syntax auch zu einem eindeutigen Lesen, zu einer besseren Lesbarkeit führt?
Ja, die geben sich da auch viel Mühe. Also zum Beispiel gibt es ein Tool, das heißt GoFimt, das ich glaube in vielen Teams ziemlich Standard ist, das einfach alles standardmäßig einrückt. Also das ist auch zum Beispiel so ein Teil, und dann werden auch die Typen untereinander irgendwie eingerückt mit vielen Spaces, was man sonst von Hand nie machen würde, weil warum auch?
Ach, das ist echt cool. Also das ist echt, das liebe ich eigentlich. Ich habe das quasi in meinem Editor eingebaut. Das ist jedes Mal, wenn ich meine Datei speichere, wird das ordentlich eingerückt. Also ich gebe mir dann noch gar keine Mühe mehr, weil selber einrücken soll. Das macht einfach meine Programmiersprache. Und ich finde, so sollte es auch immer sein, dass irgendwie eine Programmiersprache dir schon so einen grundlegenden Code-Style vorgibt. Also das ist halt nie wie bei anderen Programmiersprachen-Communities, wo sich das dann jedes Team oder jedes Projekt so selber aussucht, sondern es gibt halt einen Standard, und der wird ist halt für die ganze Community. Dort kann man halt irgendeine Bibliothek reingehen und sieht dann halt den Code so formatiert vor, wie man den überall formatiert.
Aber ich habe in einem anderen Podcast gehört, die benutzen beim Formatieren Tabs.
Ja. Ja, endlich.
Also an sich ist es gar nicht so schlimm, wenn Leute Tabs verwenden, wenn es einheitlich ist. Und das ist halt das Problem bei Tabs, dass halt man nicht sieht, wenn man statt dem Tab wieder zwei Leerzeichen gemacht hat. Und
ein Tab ist also zwei Leerzeichen breit?
Bitte?
Oder ja, das zum Beispiel, oder vier oder wie auch immer. Das ist halt dann, dadurch entsteht dann die Inkonsistenz, und das sieht dann wieder blöd aus. Aber das ist halt, passiert dadurch, dass es automatisch formatiert wird, nicht. Also wie gesagt, es ist halt eine statisch typisierte Programmiersprache. Das heißt, jede Variable hat halt einen festen Typ, also zum Beispiel eine Zahl oder ein String oder so weiter.
Das heißt, auch zur Laufzeit muss nicht erst nachgeguckt werden. Was ist das jetzt?
Genau.
Wobei das auch sehr explizit ist. Also es gibt zum Beispiel plattformabhängige Typen, zum Beispiel wie int, ja, wo man einfach den Typen int reinschreibt. Und man spezifiziert jetzt nicht, ob es 32 oder 64 ist. Aber wenn man dann int 64 weiter benutzen möchte, dann muss man es auch explizit casten. Dann ist es auch keine implizite Konversion aus dem plattformspezifischen zum ganz spezifischen.
Und das ist auch ein echt gutes Feature, weil es gibt viele Bugs, die irgendwie dadurch entstehen, dass man irgendwie ein vorzeichenloses Zahl in eine vorzeichenbehaftete Zahl umwandelt. Und das kann dadurch eigentlich mehr passieren. Also da haben sie quasi aufgepasst, dass es schwierig gemacht wird, solche Fehler zu machen.
Das klingt ja, als haben sie auf die häufigsten Fehlerquellen in C geachtet.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, sind das alte CHasen und diese Typisierung, die ist jetzt auch nie, also man muss jetzt nie die Typen explizit hinschreiben, was ja manchmal mitunter nervig ist, wenn man dann überall...
Also wenn man es zum Beispiel aus einer Funktion zurückbekommt, dann schreibt man einfach Doppelpunkt gleich wie früher in Pascal. Und hat dann eben schon eine typisierte Variable und muss nicht nochmal davor schreiben, dass es jetzt was genau. Trägt.
Das ist auch gut, wenn man irgendwie...
Kann man auch machen.
Aber man muss schon noch deklarieren.
Ja.
Ja. Also ein Doppelpunkt gleich ist was anderes als ein gleich.
Und dann ist auch relativ strikt, also wenn man zum Beispiel eine Variable deklariert, aber nie benutzt, dann kompiliert das Programm nicht, sondern sagt hier, du musst eine Variable, die du deklariert hast, doch irgendwie benutzen oder zugewiesen hast.
Ja, also der Compiler kennt auch keine Warnings, das sind einfach alles direkt Errors.
Ja. Also auch passiert auch, wenn man Bibliotheken benutzt, also das nervt dann manchmal ein bisschen, wenn man Bibliotheken benutzt und die dann aber nie verwendet, dann kompiliert es auch nie, dann muss man dann so einen Unterstrich davor machen.
Wobei, da gibt es ja das wunderbare Tool GoImports, das sich anguckt, was du benutzt in deinem Code und dann beim Speichern einfach die richtigen Imports reinbaut nach oben. Brauchst dich gar nicht mehr drum zu kümmern.
Ja, das sollte ich vielleicht auch mal bei mir einbauen.
Kann ich sehr empfehlen.
Also die Sprache ist sehr strikt. Wo ist denn genau der Unterschied zwischen Doppelpunkt ist gleich und ist gleich? Also hast Pascal angesprochen, Pascal hat ja nur Doppelpunkt ist gleich.
Ja, ein Doppelpunkt ist gleich ist eine richtige Allokation und ein Gleichheitszeichen ist, wenn ich die Variable schon vorher initialisiert habe und der einen Typ gegeben habe oder von irgendwo anders einen Typ habe, dann kann ich da den Wert überschreiben.
Kann ich also komplett typenlos, also ohne Typ-Deklaration programmieren?
Nein.
In den Interfaces bei Funktionen muss man, wenn man eine Funktion definiert, dann muss man den Typen angeben.
Da sagt man ganz explizit, was will man empfangen und was gibt man zurück.
Aber das ist ja sowieso eigentlich auch in anderen Sprachen, wo diese Typenangabe optional ist, ist dann häufig so, dass man bei Funktionen das dann wiederum häufig angibt. Außer man, ja. Es gibt jetzt keine Generics, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich lasse jetzt so ein Freihaltzeichen, also kann jetzt zwischen den Funktionen kann jetzt ein String oder ein Int nehmen und der macht dann halt zwei Funktionen draus, also eine, die ein String nimmt und eine, die ein Int nimmt, sondern man muss das halt explizit angeben.
Generics ist schon ein gutes Thema. Wie unterscheide ich denn in Go, ob ich jetzt eine Liste von Strings, Integers oder Bools habe?
Das ist eine entsprechend typisierte Liste. Also es gibt wirklich nur Listen von Strings, Listen von Ints und das sind auch ganz andere Typen dann dementsprechend.
Ja, also es gibt eine Variante...
Also ein ganz anderer Listentyp?
Ja. Ja. Also es ist auch manchmal vielleicht dann ein bisschen ein Problem, wenn man generischer irgendwie Bibliotheken programmiert, dann gibt es dann halt wirklich häufig Funktionen, die dann irgendwie Int, Slice oder so hießen oder also das speziell auf den Typen angepasst. Was man aber machen kann ist, es gibt einen Typ, der heißt Interface und den kann ich dann alle Variablen übergeben, also von allen Typen und man kann dann in diese, dort wo man den Wert dann benutzen will, da kann man dann so eine Unterscheidung machen, da sagt man dann zum Beispiel Switch, dann die Variable Punkt Type und dann kann man dann unterscheiden, wenn es zum Beispiel ein String ist, dann macht das, wenn es jetzt ein Int ist, macht das.
Ja, wobei ein Interface noch zu was anderem gut ist. Und zwar Interfaces gibt es erstmal grundsätzlich in Go auch. Die funktionieren nur eigentlich andersrum wie in allen anderen Sprachen. Und zwar, man sagt jetzt bei wenn man etwas ein Interface implementieren möchte, sagt man das nicht explizit dazu, sondern wenn man irgendwo eine Variable mit einem bestimmten ein bestimmtes Verhalten annimmt, dann schreibe ich da den Interface-Typen dazu. Also um das ein bisschen einfacher oder konkreter mal zu beschreiben, ich glaube, man kann es sich gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt irgendwie Typen A und Typen B habe und die haben beide irgendwie die Funktion Value, die sie zurückgeben können, um, weiß ich nicht, zum Beispiel den Integer-Value zu returnieren, dann würde ich ein Interface schreiben, die haben beide die Funktion Value. Und wenn ich dann A und B verwende, dann sage ich, okay, das ist, dieses Interface muss implementiert werden.
Also da gibt es zum Beispiel das Interface Stringer. Und das, also ein Interface ist halt eine Sammlung von Methoden mit bekannten Typendefinitionen.
So ist es ja auch in Java.
So ist es, ja, so ist es auch in anderen Programmiersprachen. Und jetzt dieses String-Interface implementiert dann die Methode String und die gibt halt einen String von dem aktuellen Typen zurück. Also was man, also man hat halt in Go, ist halt eine objektorientierte Programmiersprache, aber es gibt keine Klassen. Sondern man erreicht diese Objektorientierung, indem man Interfaces implementiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt...
Nicht unbedingt. Du kannst ja auch schon eine Objektorientierung dadurch bekommen, indem du Typen Funktionen dazu gibst, beziehungsweise Methoden. Also du kannst jetzt einen Typen anlegen von, hast du, hier steht zum Beispiel schon IP-Adresse und dem kannst du die Methode String geben. Und dann kannst du eben auf diesem Typen Methoden aufrufen. Das ist eigentlich fast schon Objektorientierung.
Und erfüllt das jetzt schon das Interface Stringer? Weil Stringer
ja,
braucht...
Ja, genau. Also wenn es die gleiche String? Funktionssignatur hat, wenn die Funktion genauso heißt und es die gleichen Parameter entgegennimmt und zurückgibt, dann erfüllt es das Interface. Mhm. Wodurch auch, also dadurch, dass sie eben so andersrum deklariert werden, die Interfaces in Go, sind Interfaces in der Regel sehr klein. Also es ist fast nie so, dass ein Interface mehr als 5, 6 Funktionen enthält, sondern es sind eher 2 oder 3. Weil man eben dann viele kleine Interfaces anlegt.
Ja, also was, also wo das zum Beispiel auch nützlich ist, zum Beispiel, es gibt in der Standard Library, wenn man Netzwerkverbindungen aufnehmen will, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Also da gibt es zum Beispiel eine TCP-Verbindung oder eine UDP-Verbindung und die hat dann halt ein gemeinsames Interface-Connection, wo dann zum Beispiel, ich kenne das Interface nicht aus dem Kopf, aber vielleicht Connect oder sowas. Oder
Listen, glaube ich.
Listen.
Oder, achso, ja, das wäre für entgegennehmen, aber ja. Ich glaube, Dial ist es auf der anderen Seite.
Ja, Dial. Und man kann auch diese Interfaces, also man kann auch sagen, man hat jetzt ein Interface und das vererbt jetzt noch ein, das erbt jetzt ein anderes Interface. Also es nimmt, übernimmt dieselben Methoden und da muss man halt sowohl die einen als auch die anderen Methoden implementieren. Und so kann man das dann auch sich erweitern. Und das man hat dadurch nie das Problem, was man zum Beispiel in C++ hat. Also in C++, wenn man, also man kann den C++ von verschiedenen Klassen vererben, wo dann die Kindsklasse dann halt die Methoden von den beiden Elternklassen übernimmt und dann hat man dann das Problem, dass dann in der einen eine Methode implementiert ist, die der anderen auch implementiert ist und dann ist halt die Frage von welcher Klasse erbt ihr das jetzt oder wenn noch schlimmer.
Das sogenannte Diamond Inheritance Problem.
Genau, das umgeht man durch diese Interfaces halt.
Ja, es gibt,
weil diese Vererbungskette wie ein Diamant aussieht, also genau. Oben spitz, unten spitz und an den Seiten halt zwei verschiedene Ancestors.
Und in Go wird das eben etwas anders gesehen mit der Objektorientierung. Da geht es halt nicht um Vererbung, sondern um Komposition. Also man kann sich halt eben aus mehreren Dingen was zusammenbauen, aber man vererbt jetzt nicht im klassischen Sinne.
Also es gibt gar keine Vererbung?
Nein.
Na, also diese Interfaces können halt vererben.
Hm.
Ja. Das hat
aber jetzt kein Typ an sich.
Nee. Na, ein Interface kann auch einen Typen nach einem Interface deklarieren.
Gut.
Wie sehen dann diese Datentypen mit Methoden aus?
Ein Typ ist ja wie ein C zum Beispiel, so ein Alias, sage ich jetzt mal. Also man sagt Typ, dann wie der Typ heißen soll und dann den Datentyp von dem Typ. Also zum Beispiel bei IP-Adresse wäre es jetzt ein UIN32, also ein 32-Bit-Wert, weil eine IP-Adresse
32-Bit ist. UIN128 natürlich.
Oder 128 von IPv6 hat. Und was man aber häufiger macht, man sagt, man nimmt einen Struct, also es ist ein Typ, der verschiedene Felder hat und dort kann man dann so das bauen, was man halt irgendwie in anderen Programmiersprachen mit so Member-Variablen macht. Also da kann man dann zum Beispiel bei der Netzwerkverbindung geblieben, kann dann dort dann der Socket zum Beispiel als Feld drin gespeichert werden und ja.
Also wie C++ ohne Klassen, da kann man auch den Structs-Methoden geben.
Ja.
Man kann übrigens auch leere Structs dafür verwenden. Das geht dann auch. Also Gibt es auch einige Anwendungsfälle.
Wofür würde man das tun wollen?
Zum Beispiel, zum Beispiel zum Mocken oder sowas, wenn du dann irgendwie eigentlich kein Shared-State hast zwischen den einzelnen Methoden, sondern halt alles da drin abhandelst, dann würdest du einfach einen Struct nehmen und dann Receiver eben auf
aber den. Aber wozu bräuchte dann einen Typ eigentlich? Kann ich einfach so eine Funktion
definieren? Syntactic Sure.
Okay, sieht schön aus. Gut. Was halt so auch ein Unterschied zu anderen Programmiersprachen ist, oder Quatsch, ein Unterschied. Die Speicherverwaltung ist halt nie wie ein C++.
Moment, ich würde kurz noch bei dieser Objektorientierung bleiben. Es gibt noch Mixins?
Nein. Also Mixins heißt ja, dass man irgendwie so ein Interface hat und jetzt hat man noch eine andere Methode, die jetzt implementiert ist. Also Interfaces sind normalerweise die Funktionen nicht implementiert, aber wenn man jetzt sagt, man implementiert jetzt noch eine Funktion und benutzt in der Funktion andere Funktionen aus dem Interface. Also zum Beispiel, wenn man jetzt das Stringer-Interface erweitern würde, würde man, keine Ahnung, dass man das zum Beispiel aus dem Bildschirm ausgibt oder so und dann noch eine Funktion dazu definieren, die dann auch direkt implementiert ist und diese String-Methode dann benutzt. Also sowas gibt es jetzt noch nie. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in Zukunft irgendwann mal ein Feature ist. Also dann hätte man aber auch wieder das Diamanten-Problem irgendwann. Also das wurde ja zum Beispiel in Java 8 eingeführt und die haben jetzt auch offiziell das Diamant-Problem.
Sie haben jetzt offiziell das Diamantenproblem.
Eine kleine Sache, die man vielleicht erwähnen könnte, was Go eben nicht hat, das sind Exceptions.
Stattdessen gibt es was?
Stattdessen soll man, wie so viele sagen, Fehler da handeln, wo sie auftreten, was aber eigentlich Quatsch ist. Was stattdessen passiert ist, dass viele Funktionen zwei Return-Values haben, und zwar meistens den Payload und dann als zweites ein Error-Type. Und in der Regel, also wenn man zum Beispiel irgendwie von der Datenbank irgendwas abfragt, dann sagt man value, R, Doppelpunkt, sagt hier get from database. Und in der nächsten Zeile checke ich direkt, ob in R irgendwas drinsteht oder ob es nil ist. Führt dazu, dass relativ viel if R ungleich nil Zeilen im Code auftauchen. Hat aber den Vorteil, dass man da eben direkt drauf eingehen kann und nicht irgendwie die Errors irgendwie ganz durchbabbelt.
Aber der Vorteil ist, dass man halt so auf den ersten Blicks so sieht, wie das Programm sich im Fall eines Fehlers verhält, also wo es dann quasi abbiegt. Also ist dann so eine explizite Kontrollstruktur. Also bei vielen Programmiersprachen mit Exceptions sieht man dann halt, dass dann irgendwie die einfach Exceptions einfach überhaupt nie behandelt werden und ignoriert werden. Und wenn man jetzt halt dieses explizite If-Statement macht, dann macht man sich vielleicht auch mal Gedanken, ob ich vielleicht nie irgendwo noch oben Ressourcen oder so mir geholt habe, die ich vielleicht wieder freigeben sollte oder.
Ja, also es fällt einem auch relativ schwierig, diese Fehler zu ignorieren. Also wenn ich jetzt irgendwie mir den Value hole, aber irgendwie den Error, also Value und Error mir hole und dann behandle ich den Error nicht, dann meckert ja sofort der Compiler, weil er sagt, du hast Error nicht benutzt.
Ja, da müsste man wieder einen Unterstrich machen.
Das ist so dieser Blank-Variable in Go. Wenn man irgendwie nichts mit dem Wert machen möchte, den man da zurückkriegt, dann schreibt man einfach einen Unterstrich. Aber da gibt es wiederum Tools, die meckern, die dann sagen, hey, du hast den Error nicht behandelt. Weil wozu es halt führen kann, ist, dass man im Endeffekt irgendwie mal einen Nil-Pointer-Panic hat. Weil irgendein Wert unter Umständen nicht beschrieben wurde und dann greift man da auf Felder zu und dann sind die nicht da.
Keine Null-Pointer-Exception, sondern Null-Pointer-Panic.
Genau. Panic ist auch nochmal so eine interessante Sache. Also Panic ist im Prinzip der Weg, um ein Go-Programm abstürzen zu lassen, inklusive aller Go-Routinen. Darauf sollten wir übrigens auch nochmal eingehen. Das führt dazu, dass man da irgendwie einen String mitgeben kann, der rausgeprintet wird und man bekommt den Stacktrace von allen laufenden Go-Routinen, was manchmal ganz schön viel Holz auf dem Terminal sein kann.
Das klingt ja nach einer unbehandelbaren Exception. Wenn man Fehler immer gleich behandeln muss, ist es denn bequem im Alltag? Also ist es angenehm?
Es ist im ersten Programmierschritt ist es vielleicht ein bisschen mehr Aufwand als Exceptions, aber dann, wenn es darum geht, die Software zu maintainen und dann zu pflegen, dann ist es halt viel, viel einfacher, wenn man sofort sieht, wo was passiert. Und diese Exceptions werden nicht irgendwie kilometerweise durch den Stack durchgereicht. Also wenn man irgendwie nur so ein paar Zeilen Code sich hinschreibt, dann sieht es natürlich irgendwie mit Exceptions sauberer aus. Aber wenn man tatsächlich irgendwie ein größeres Framework hat und mehr Software, was man halt in der Realität dann irgendwann meistens erreicht, dann ist es schon deutlich angenehmer, da Errors direkt zu handeln. Problematisch ist es eher zu checken, was da für Errors zurückkommen. Also zum Beispiel haben SQL-Driver dann die Angewohnheit zu sagen, so, ich habe jetzt einfach keine Zeile gefunden. Und das ist dann natürlich auch ein Error, was aber eigentlich kein kritischer Error ist, sondern unter Umständen einfach, ja, den Wert, den es geben könnte, den gibt es halt nicht. Und da muss man auch sich ein bisschen drum kümmern, dass das dann eben gehandelt wird. Ansonsten schmeißt man einfach zurück, ja, Datenbank hat nicht geantwortet, obwohl man eigentlich nur sagen wollte, ja, es gibt keine Ergebnisse.
Ja, okay, das hätte man ja bei Exceptions auch, dass man da verschiedene Typen...
Ja, klar.
Naja, aber du kannst halt Resultat und Fehler beides nicht zurückgeben, ne?
Genau, ja, ja, das wird dann häufig auch gemacht.
Okay.
Aber nicht immer.
Ich würde gerne noch ein bisschen bei den Typen bleiben. Was für Typen haben denn Funktionen? Was gibt's denn da?
Also von den Funktionen ist halt, wie in vielen anderen modernen Programmiersprachen auch, ein Typ. Das heißt, ich kann diesen zu den Funktionen auch einer anderen Funktion als Wert übergeben und die dann dort aufrufen. Und was ich auch machen kann, ist, ich kann in einer Funktion eine neue Funktion definieren, die dann Zugriff auf die lokalen Variablen von der...
Eine Closure? Hat.
Eine Closure.
Oder anonyme Funktion.
Wir hatten vorhin von uns diskutiert, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Closure und anderen Funktionen.
Na, die Closure kann halt auf diesen Kontext zugreifen.
Genau. Also das ist ja der Unterschied.
Aber, und der will auch verwaltet werden.
Genau, und dafür halt, jetzt geht es um Speicherverwaltung, wird halt in Go vom Garbage Collector übernommen. Also man muss jetzt nicht explizit angeben, dass man jetzt Speicher, den man sich einmal geholt hat, wieder zum System zurückgeben muss, sondern das passiert halt automatisch.
Womit man auch eine große Fehlerquelle aus der C-Programmierung beseitigt. Wie funktioniert der Garbage Collector?
Es ist ein, also momentan ist noch nicht so ein Aus, also so ein, also es ist noch nicht so viel Entwicklung reingeflossen, wie zum Beispiel in Programmiersprachen wie Java.
Ja, gut, vielleicht nicht wie in Java, aber da ist enorm viel Arbeit reingeflossen. Ich habe so Programme gesehen, die unter Go 1.2 kompiliert wurden und dann wieder unter 1.4 und der Unterschied von Garbage Collector Pausen war schon massiv. Also es ist klassischer Stop the World Garbage Collector noch im Moment.
Ach so? Also ich habe schon gelesen, dass es teilweise jetzt auch parallel abgearbeitet wird.
Nee, das kommt mit 1.5. Okay. Also mit 1.5 kommt dann eben einer auf jeder Go-Routine, die wird dann selbst abgeräumt quasi. Aber im Moment ist es noch so, dass das alles angehalten wird. Und da gibt es auch gewisse Ziele, dass dann eben, ich glaube, alle 100 Millisekunden, höchstens 10 Millisekunden Garbage Collector Pause sind und so weiter. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das für die allermeisten Fälle einfach gut genug ist.
Also es ist jetzt auch noch kein generationeller hier Garbage Collector, also das heißt, dass es Objekte gibt, die jetzt bloß eine kurze Zeit leben, dass die häufiger geprüft werden als Objekte, die jetzt schon eine Weile existieren. Aber da ist auch die Frage, ob das wirklich schneller ist. Also es momentan wird halt jedes Objekt da so immer drüber gegangen und guckt, ob das noch Referenzen gibt.
Also ein Mark and Sweep. Ganz genau. Konventionelles Mark and Sweep. Du sprachst gerade, in der Zukunft wird der pro Go-Routine laufen, also pro Thread?
Ja, da sind wir bei der Nebenläufigkeit und Parallelität angekommen von Go. Denn es gibt nicht so richtig Threads in Go, beziehungsweise man kann sich damit nicht auseinandersetzen. Denn es wird, glaube ich, grundsätzlich, also man kann es einmal einstellen, wie viele Threads übernommen werden vom Betriebssystem. Aber prinzipiell arbeitet man die ganze Zeit mit einem Primitiv, das nennt sich Go-Routine. Und das ist ein sehr billiger Thread, also sowas wie ein Greenlet oder was gibt's noch für ein
Green-Thread. Also das funktioniert, also normalerweise, wenn man jetzt so von den klassischen Multithreading redet, heißt das, wenn man so ein Programm startet, gibt es zum Beispiel unter Linux den syscall-clone. Und was er macht, ist, dass er so, dass man, da kann man dann einstellen, was jetzt zwischen dem Kindsprogramm und dem Vaterprogramm geteilt werden soll. Und da gibt man halt an, dass der Speicher geteilt wird. Und so hat man dann parallele, aber was halt unterschiedlich ist, dass dann der Ablauf in den Programmen dann unterschiedlich weitergeht. Und dass die halt auch einen eigenen Stack haben. Und bei Go ist es halt anders. Also man hat diesen Scheduler und startet dann Go-Routine und der macht dann aber bloß halt nach außen einen Prozess für das Betriebssystem sichtbar und wechselt dann nach einer gewissen Zeit immer wieder zwischen den verschiedenen Go-Routinen.
Aber wenn ich jetzt mehrere Kerne habe, macht er dann pro Kern ein Betriebssystem Thread?
Also per Default macht er im Moment pro Anwendung einen Thread. Ja. Das kann man dann aber hochsetzen. Also es ist relativ gängig, dass man das dann hochstellt auf, also dass man sagt, er soll einfach alle CPU-Kerne benutzen und dann macht das pro Kern ein Thread.
Das funktioniert doch eigentlich recht angenehm schnell. Also
und da gibt es auch wirklich dann den Speed-Up.
Genau, da gibt es auch den Speed-Up, den habe ich gemessen.
geteilter Speicher zwischen Prozessen ist ja bekannt dafür problematisch zu sein. Wie ist das gelöst?
Das hat man natürlich auch versucht rauszuhalten, was wie gesagt fehleranfällig ist, auch weil man dann so Dinge anfangen muss, dass man, wenn man auf beide, auf, also wenn es zwei Go-Routinen zum Beispiel auf eine Datenstruktur zugreifen müssten, dann müsste man ja den Zugriff wieder synchronisieren, dass halt immer bloß eine gleichzeitig dort zugreift. Und das Problem hat man dadurch umgangen, indem man sagt, in die Programmiersprache Channels eingebaut hat. Also ein Channel ist so eine Art, es ist ein Kanal, in dem man auf der einen Seite halt Nachrichten reinschreiben kann und auf der anderen Seite wieder auslesen kann. Das wird syntaktisch durch einen Pfeil gelöst. Also man sagt, hat also so ein Kanal hat dann einen Typ, also zum Beispiel sagt man jetzt, Zahlen, die man ja dort reinschreibt und dann kann man dann in dem anderen Go-Routine diese rauslesen. Und
diese also diese Kanäle sind parametrisiert, aber wie Templates, aber die Listen sind es nicht?
Die Listen sind schon typisiert. Also wie gesagt,
Es ist tatsächlich dann auch ein Int-Channel oder ein String-Channel oder was auch immer. Und das ist dann auch tatsächlich jedes Mal ein anderer Typ?
Ja.
Okay.
Also wenn es das ist, was du wissen wolltest.
Naja, also wenn ich jetzt irgendwie meine speziellen Objekte, meine God-Objekte über den Channel schicken will, dann brauche ich einen God-Objekt-Channel?
Genau.
Und woher kriege ich den?
Den instanzierst du dir einfach. Du sagst Channel-God.
Okay.
Also es gibt generische Datentypen in Go, aber die kann man halt nicht selber erstellen. Das ist halt der Go-Programmiersprache obliegen. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Map, also ein Dictionary oder sowas instanzieren will, dann kann man sagen, hier, das ist jetzt eine Map und dann von String auf Int oder so. Aber wenn man jetzt selber irgendwie eine Datenstruktur sich ausdecken will, die sowas macht, dann geht das halt nicht bis jetzt.
Okay, also es geht prinzipiell, aber man kann es nicht selbst machen.
Genau.
Zurück zu den Channels. Haben die irgendwie eine Warteschlangenlänge oder können die unbegrenzt wachsen?
Es gibt Unbuffered und Buffered Channels im Prinzip. Also je nachdem, ob man denen jetzt eine Länge gibt oder nicht, sind sie eben entweder komplett synchron oder und würden dann dementsprechend blocken oder halt mit einer bestimmten Länge. Hm. Blocken dann aber auch dementsprechend am Ende. Also wenn der Channel voll ist, er voll.
So will man das haben, weil sonst kommt halt irgendwann ein schneller Schreiber und macht den ganzen Speicher dicht.
Genau. Aber prinzipiell ist es so, es hindert einen keiner daran, parallel auf die gleichen Pointer rumzuschreiben. Mhm. Also man kann tatsächlich böse Data Races machen. Und es ist auch so, also im Prinzip ist die Sprache nicht safe. Die ist so lange safe, wie man Go Max Prox auf 1 lässt, was im Moment der Default ist. Also es wird halt eben ein Thread nur gestartet. In Zukunft werden aber so viele Threads gestartet, wie CPU-Threads vorliegen. Also wenn man jetzt irgendwie so ein 4-Kerner- Type-of-Threading hat, dann entsprechend 8. Und ab dann ist eigentlich die Sprache nicht mehr safe, weil ab dann eben Data Races stattfinden können.
Da muss man dann auch wieder anfangen, Logs zu benutzen, um mit zum Beispiel seine Map oder seine Liste nicht kaputt zu machen, wenn man Builds erweitert.
Aber wenn ich Channels benutze, dann komme ich doch eigentlich nie in Versuchung auf Pointer, gescherte Pointer zuzugreifen, oder?
Okay. Doch. Also Channels sind zwar ganz angenehm, aber in meiner, weiß ich nicht, Erfahrung, vielleicht deckt sich deine auch so, dass man dann doch häufig Shared-State hat und anfängt da drauf rumzuschreiben und doch relativ häufig dann wieder Mutexe hat oder Atomic Counts oder sowas in der Art.
Ja, da gibt es dann auch ein schickes Statement von der Programmiersprache dazu, und zwar heißt das Defer. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir sage, ich logge jetzt an Anfang in der Funktion den Ablauf, also dass jetzt Threads jetzt die gleiche Funktion aufrufen, dass sie halt modden müssen, dann kann man in der Zeile darunter sagen Defer Unlock. Und so hat man dieses, ich allokiere mir irgendwie eine Ressource oder ich sichere mir jetzt einen Log und ich tue mir jetzt den Log wieder freigeben, hat man dann direkt untereinander, und so hat man dann nicht das Problem, dass man irgendwo ganz unten am Ende wieder aufpassen muss, dass man sich den Log, den man oben sich geholt hat, wieder freigibt.
Weil es gibt ja noch eine Sache, die schlechter zu debuggen sind als Data Races, und das sind Deadlocks. Weil sie manchmal unter ganz komischen Umständen auftreten. Und dieses Defer hilft ja einem im Prinzip dabei, sobald der Scope der Funktion verlassen wird, eben ein Statement aufzurufen. Was aber auch dazu führt, dass diese Mutexe häufig sehr pessimistisch sind, weil man lockt und dann erst ganz am Ende wieder unlockt.
Also ist so ein Defer sowas wie ein Finalizer?
Ja. Also sobald das Defer-Statement also sobald man da zum Beispiel die Funktion verlässt oder so, wo das Defer-Statement definiert ist, dann wird das ausgeführt.
Schön.
Was es auch gibt, also wenn man jetzt so mit Goroutinen rechnet und dann doch mal das irgendwie schafft, so einen Deadlock zu produzieren, dann merkt das die Runtime auch und stürzt dann ab. Und
manchmal aber erst nach sehr, sehr langer Zeit.
Okay. war bei mir erst recht kurz, also es war recht übersichtlich noch.
Hast du Glück gehabt. Ich hatte einen Test, der 10 Minuten gehangen hat. Es gibt nochmal den, es gibt in Go an sich, ich greife mal ein bisschen auf Tooling vor, gibt es ein Testing-Framework im Prinzip, was ganz simpel funktioniert, indem man einfach Files anlegt mit _test.go am Ende. Und dann tut man da Funktionen rein, die mit Groß-Test anfangen. Und die können dann ausgeführt werden, indem man einfach Go-Test eintippt, und dann werden alle Testfiles in diesem Modul eingesammelt und ausgeführt. Und was das Schöne an diesem Test-Tool ist, man kann das auch mit -race starten, und dann wird ein entsprechender Race-Detector aktiviert und man kann schauen, ob man unsauber programmiert hat.
Diese Groß- und Kleinschreibung, das ist halt doch so ein bisschen eine Konvention in der Programmiersprache. Wenn man jetzt selber...
Also ja, es ist nicht nur Konvention, es wird ja tatsächlich enforced.
Ja, genau. Es wird
vom Compiler oder vom Go-Format?
Vom Compiler.
Also wenn man jetzt, also man programmiert halt mit, also man programmiert Pakete, also man sagt ganz im Ogen am Anfang in der Datei, zu welchem Paket jetzt die Datei gehört. Zum Beispiel, wenn man ein Kommandozeilenprogramm oder Programm, was ausgeführt werden kann, schreiben will, dann sagt man halt oben Package Main. Und wenn man jetzt eine andere, zum Beispiel eine Bibliothek programmiert, dann sagt man, Package
Lib.
Und wenn man da jetzt drin Methoden definiert und die mit großen Buchstaben anfängen, wenn die mit großen Buchstaben anfangen, dann kann man die halt auch außerhalb dieses Paketes benutzen. Wenn die mit kleinen Buchstaben anfangen, sind sie halt nur innerhalb der Bibliothek zugreifbar. Und das gleiche gilt auch für Variablen, und so kann man halt ohne irgendwie, dass man irgendwie public oder sowas davor schreiben muss, schnell unterscheiden zwischen öffentlichen und Interface und internen Funktionen.
Also viele, die es zum ersten Mal hören, denken sich, oh Gott, wie kann man das überhaupt noch lesen, und woran erkennt man, dass man nicht aus Versehen irgendwas rausexportiert? Also das kommt tatsächlich sehr schnell rein. Also das ist eigentlich sehr angenehm, weil man es nach einiger Zeit auf den ersten Blick erkennt, was exportiert ist und was nicht.
Also ich kann dir so eine ähnliche Konvention, oder bei Ruby ist es ja auch so ähnlich, dass man zum Beispiel Klassen oder so, das ist ja die Klassen, dass man die groß schreibt und konstant.
Naja, da hast du die Sigils, also ein Add zum Beispiel... indiziert eine Member-Variable, eine Instanz-Variable. in Ruby.
Ja, was noch recht interessant ist, ist das Import-Statement, das es da so gibt. Diese Import-Statements können nämlich gern mal URLs sein. Wenn man mal so in irgendwelche GitHub-Repositories mal reinschaut, dann steht da plötzlich oben drin import.github.com/irgendwas/irgendwas/irgendwas/lib. Das bedeutet, dass man ja quasi fast richtige URLs drin haben kann.
Aber das passiert zur Compile-Zeit, ja?
Was denn?
Das Laden aus dem Netz von Code?
Nein, da gibt es noch nicht so die ganz finale Lösung. Also was es gibt, was mit Go ausgeliefert wird, ist GoGet, was sich anschaut, was importiert wird. Sammelt diese URLs ein und lädt sie sich in den Go-Path rein, über den sollten wir auch gleich nochmal reden. Also es passiert nicht zur Compile-Zeit, sondern man kann sich das schon vorher alles holen. Oder Vendoren oder was auch immer man damit machen möchte. Aber prinzipiell gibt es da so mehrere Möglichkeiten, das über Git zu pollen oder über HTTP oder Mercurial. Ist auch noch ein bisschen aktuell bei Google. Ja.
Nein, aber jetzt auch abstimmt. Also wie das jetzt funktioniert, wenn man sagt go get und dann zum Beispiel github slash
lib slash pq.
PQ?
Das ist der Postgres-Treiber. github.com/lib/pq, sehr einfach zu merken.
Ja, und dann kann man die, also dann lädt er das aus dem Git runter in die in diesen Go-Path. Und der GoPath, das ist als Variable, die man, eine Umgebungsvariable, die man selber spezifiziert. Sonst gibt es auch einen Default-Wert, also gibt es einen Wert, den man nicht spezifiziert.
Nee. Also der meckert auch, wenn man keinen gesetzt hat.
Okay. Und dann wird das halt in diese, so wie diese Struktur mit war, mit github.com/username, wird das dann halt auch in Verzeichnisse aufgesplittet. Also man hat dann in seinem GoPath dann ein Verzeichnis, das heißt dann Source, und da gibt es dann ein Verzeichnis, das heißt github.com, und dann gibt es dann ein Verzeichnis, das heißt bmpq, und dann gibt es dann unter drunter wieder ein Verzeichnis, das heißt libpq. Also baut sich das dann wieder auf. Also es wird halt ist auch gerne Quellcode mit ausgeliefert, also auch die Sprache selber wird im Quellcode ausgeliefert.
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt?
Aber es compilt ja schnell, ja?
Ja, also das mit dem GoPath sollte man doch dazu sagen, es gibt noch nicht so die reine Lehre, es gibt verschiedene Ansätze, also ich glaube der GoPath war ursprünglich so gedacht, dass es eben einen GoPath gibt und dann packt man da all seinen Kram rein, aber wie es halt so häufig ist, Abhängigkeiten ändern mal sich oder, ja. Oder man hat in verschiedenen Projekten verschiedene Abhängigkeiten und dann will man nicht, dass die sich gegenseitig beeinflussen und da sieht es so ein bisschen danach aus, dass dieses Konzept GoPath ein bisschen aufweicht und das ist wahrscheinlich eher Pfade pro Projekt geben wird, wo es sich dann wiederum Abhängigkeiten reinholen.
Also was halt größere Projekte gerne machen, ist dann halt die Bibliotheken in diesen GoPath da rein zu importieren, sondern dass sie halt ein eigenes Verzeichnis haben, was sich Vendor nennt. Und
das im Prinzip auch wieder ein GoPath ist, sodass man dann sagt, ich habe zwei GoPaths, und zwar einmal den normalen und einmal den innerhalb von Punkt Vendor, und in Punkt Vendor liegen halt alle Abhängigkeiten einmal ausgecheckt.
Und das wird dann auch mitunter mit in das Git eingecheckt, was sich auch manchmal vorteilhaft erweist, wenn man dann so Bugs versucht zurückverfolgen und dann merkt man plötzlich, dass es in der Bibliothek ist und dann kann man halt schnell in die Bibliothek mit reinwechseln. Also ich hab damit so gute Erfahrungen gemacht.
Ja, wobei, wenn man gut funktioniert, Jump to Definition hat, dann jumpt es auch innerhalb des GoPaths. Also okay. Ich lese auch häufiger mal in dem Go-Standard-Package Zeug rum, weil es einfach praktisch ist, weil man sieht, was passiert. Und das ist relativ gut lesbar.
Ja, also das kann man wirklich dazu sagen. Also es gibt halt diese Dokumentation, diese Standard-Dokumentation. Man kann die sich auch auf seinem eigenen Gerät starten lassen. Also gibt es dieses Programm, das heißt GoDoc. Wenn man das startet, kommt halt ein HTTP-Server hoch und dann kann man dann im Browser dann auf die URL gehen und dann gibt es dann so ein Verzeichnis, das heißt dann Package, und da ist halt die ganze Standard-Library drin und man kann dann auch auf diese Funktionsdefinition klicken und springt dann, wie gesagt, in diesen Quellcode rein und der ist auch wirklich ziemlich gut lesbar, also das sind so kurze Methoden, so maximal so 10-20 Zeilen, also höchstens eher kürzer.
Ich will also nicht von ganz schlimm erzählen. Aber ja, grundsätzlich ja.
Also ich habe manchmal sind so verschiedene Algorithmen mal so implementiert und ich habe halt auch ab und zu mal mit der glibc zu tun und was ich da halt gesehen habe, da ist Go echt schön gut lesbarer Code.
Genau. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, die ganze Standard-Library ist auch schon in Go geschrieben, ist ganz toll. Der Compiler und viel von der Toolchain ist noch in C, wobei sie da eben gerade einen Transitionspfad haben.
Sie schreiben also ihren Compiler gerade neu, ja?
Sie sind fast schon fertig. Ich glaube, Ende dieses Jahres, wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube, im September ist es gescheduled, kommt Go 1.5 raus und da wird alles komplett in Go geschrieben sein. Das heißt, man wird ein Go 1.4 brauchen, um Go 1.5 zu kompilieren.
Aber so ein Self-Hosting-Compiler ist schon immer ein wichtiger Milestone für so eine Programmiersprache, ne?
Auf jeden Fall. Sie haben das witzigerweise so gemacht, weil sie nicht alles von Hand nochmal schreiben wollten, was sie schon in C programmiert haben, dass sie da so einen Transpiler geschrieben haben, der sehr viel von C nach Go eben automatisch transpiliert hat. Mit ganz guten Ergebnissen.
Also war dann halt erstmal langsam, aber das sind sie jetzt quasi gerade dran, das so wegzuoptimieren, was jetzt für Unterschiede ergeben, was jetzt halt in Go langsam ist und was jetzt in C schnell ist umgedreht.
Wer ist die?
Die
Leute bei Google.
Ich weiß eigentlich gar nicht, wie die Entwickler-Community sich so zusammensetzt. Also ich weiß, dass es halt bei Google ein Team gibt, das sogenannte Gopher-Team. Mhm. Das ist ein bisschen die Spezialeinheit bei Google, die dann geholt wird, wenn es brennt, wenn es mal schwierige Probleme zu lösen gibt. aber ich habe jetzt keinen Einblick, ob inwiefern jetzt die Entwicklung auch jetzt in der Community stattfindet. Also
ich glaube, es ist immer noch weitestgehend aus Google-Angestellten.
Okay.
Und wo entwickeln Sie das? Auf Google Code oder auf GitHub? Oder?
Sie haben es noch bis letztens auf Google Code gemacht und im Moment migrieren Sie alles auf GitHub rüber. Was übrigens auch noch schön ist daran, dass alles in Go geschrieben wird, die haben zum Beispiel auch ihre eigene TLS-Implementierung, die jetzt auch nur modernes TLS unterstützt, also nur TLS 1.2.
Denn Krypto macht man lieber selbst.
Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht in C und vielleicht ein bisschen safer.
Ja. Ja, und mit der implizierten Typenkonvertierung kann dann auch irgendwie keine Unfälle passieren.
Vielleicht weniger, seien wir mal vorsichtig.
Dass man auf uninitialisierten Speicher.
Also man kann auch durchaus, was normalerweise in Go nicht macht, ist, dass man irgendwie mit Speicheradressen rumrechnet.
Wobei selbst das geht, da muss man den Port unsafe machen und dann kann man auch auf die Pointer-Adressen zugreifen. Also es gibt ja im Prinzip erstmal Pointer in Go, ich glaube, wir haben es gar nicht so explizit gesagt bisher, aber man kann keine Pointer-Arithmetik oder ähnliches damit machen. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, spring noch mal eine Stringlänge weiter oder so.
Das habe ich durchaus schon gemacht.
mit unsafe dann aber.
Genau, mit unsafe. Das war dann aber auch eher ein sehr spezieller Anwendungsfall.
Ich glaube, wenn ich sowas sehe, dann ist das Code-Review sofort abgelehnt.
Ja, das war auch eher so ein universitärer Algorithmus, der gut implementiert werden musste.
Also ich bin ehrlich gesagt noch nicht in die Versuchung gekommen.
Was auch sehr gut geht mit Go, ist halt, wenn man doch mal die ein oder andere C-Bibliothek braucht. Und zwar funktioniert das so, dass man über seinem Package-Statement oder nee, unter seinem Package-Statement und über dem Import-Statement Kommentare schreiben kann. Und in diesen Kommentaren kann man dann zum Beispiel sagen include und dann ein C-File-Header. Und dann kann man dann anfangen, diese C-Funktion da zu benutzen, indem man sagt groß C, Punkt, und dann halt das Symbol aus dieser C-Code, also ob es eine Funktion oder irgendwelche Variablen ist. Und was dann passiert beim Bauen ist, dass dann, es gibt mit Go wird ein C-Compiler ausgeliefert und der fängt dann an, der versteht diese C-Header-Files und macht dann sozusagen das Interface zu diesen C-Bibliotheken. Und man sagt dann auch oben in diesen Kommentaren, gegen welche Bibliotheken das dann gelinkt werden soll. Und es geht eigentlich recht angenehm. Also man muss sehr wenig schreiben, um das wirklich mal wenn man mit C interfacen muss, das zu tun. Also habe ich auch schon benutzt, also funktioniert gut.
Ja, wobei es die Zahl von nativen Paketen immer weiter steigt und man sich eigentlich inzwischen recht wenig auf irgendwelche C-Libraries verlassen muss.
Wo finde ich denn diese ganzen Pakete? Also das GoGet ist ja schon so die Paketverwaltung, ja?
Ja, nein, vielleicht. Also GoGet ist im Prinzip nur ein Helper, um mal initial was zu holen, aber ansonsten ist es alles sehr dezentral. Also es sind tatsächlich URLs und man kann tatsächlich da auch andere URLs als github.com eingeben. Das funktioniert auch. Die haben da eben, es gibt so ein paar, die sind in die Sprache eingebacken, also wie zum Beispiel github.com oder Bitbucket oder sowas. Aber wenn man irgendwie selbst ein Git-Repo für so ein Import-Statement hergeben möchte, dann setzt man da irgendwie, ich glaube, irgendeinen HTTP-Header und dann schaut sich GoGet den an und kann dann auch eben Verzeichnisse daraus holen und so weiter.
Es gibt auch ein Go-Wiki und da gibt es so eine seitenweise lange Beschreibung mit Kategorien und was es für Bibliotheken gibt. Das können wir dann mal verlinken. Go-Wiki.
Oder vielleicht Awesome Go.
Awesome Go? Ist das eine Suchmaschine oder sowas?
Nee, das ist wieder mal so eine von diesen GitHub-Listen, wo dann tolle Projekte gelistet sind, okay, von denen manche gut und von denen manche nicht so gut sind.
Ah. Okay. Entspannen wir unsere Hörer nochmal mit 3 Minuten Musik?
Also das können wir denen, glaube ich, noch gönnen.
Wir hören The Java Life.
In the cubicles, representing for my Java homies. In by 9, out when the deadlines are met. Check it. Code hard in these cubicles. Styles nerd chic, I'm a programming freak. We code hard in these cubicles. Only 2 hours till your deadline, don't sweat my technique. Sipping morning coffee with that Java swirl. Born to code, my first words were hello world. Since 9 to 5, been Java coding, staying proud. Started on floppy disk, now we take it to the cloud. On my desktop, Java's what's bobbing and weaving. I got another winning app before I get to odd even. Blazing code like a forest fire, climbing a tree. Setting standards like IEEE. Boot it on up, I use the force like Luke. Got so much love from my homeboy Duke. GNU public license, it's open source. Stop by my desk when you need a crash course. Written once and my script runs anywhere. Straight thugging, mean mugging in my Aeron chair. All the best lines of code, you know I wrote them. I'll run you out of town on your dial-up modem. Cause we code hard in these cubicles. Me and my crew code hyphy hardcore. We code hard in these cubicles. It's been more than 10 years since I've seen it for a board. Inheriting a project can make me go berserk. Ain't got 4 hours to transfer their framework. The cleaners killed the lights. Man, that ain't nice. Gonna knock this program out like Kimbo Slice. I program all night, yeah, just like a champ. Look alive under this IKEA lamp. I code harder in the midnight hour. E7 on the vending machine fuels my power. PS3 to smartphones, our code use never ends. Java's there when I beat you in words with friends. My developing skills are so fresh. Please discuss, you better step your game up on that C++. We know better than to use .NET. Even Dan Brown can't code as hard as me. Java's getting bigger, that's a promise, not a threat. Let me code it on your brain so you never forget. We code hard in these cubicles. It's the core component of what we implement. We code hard in these cubicles. Straight to your Java runtime environment. We code hard in these cubicles. Keep the syntax light and the algorithm tight. We code hard in these cubicles. Gotta use Java if it's gonna run right. We code hard in these cubicles. Java keeps adapting, you know it's built to last. We code hard in these cubicles. Robust and secure, so our swag's on blast. Code hard.
Zurück zu Go. Ja. Ist ja eine Programmiersprache, die aus Amerika kommt. Wie ist es denn da mit den String-Datentypen? Das ist alles ASCII, oder?
Natürlich, 7-Bit. ja, das ist tatsächlich so ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob ich das super finde. Also es gibt schon einen richtigen String-Dart-Typ. Um jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel da was indexe, also wenn ich mir da jetzt das erste Zeichen hole, dann kriege ich da tatsächlich nur ein Byte. Ja, und da wird es schwierig. Es gibt aber ein extra UTF-8-Package in der Standard-Library, dass man da auch ganz normal mit umgehen kann. Oder dass man dann sogenannte Runen bekommt. Und eine Rune ist im Prinzip ein Zeichen. Also wie viele Bytes das jetzt auch immer sind.
Aber wenn er das intern als UTF-8 speichert, dann wird er jedes Mal, wenn ich irgendwie die Länge von einem String nehme, nachzählen?
Bei welchem jetzt, meinst du? Bei dem
UTF-8-String?
Ja. Aha. Ziemlich sicher.
Was es macht.
Deshalb gibt es ja auch diesen Standard-String, dieser UTF-8-String. Ich habe den noch nie in Action gesehen. Also,
also einfach ist er, eigentlich ist er ein normaler Dungeon-String.
Ja, String. Aber das ist, wenn du jetzt da auf ein Element zugreifst, dann kriegst du ein Byte.
Okay.
Ja, also man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Man muss da mit dem Strings-Package arbeiten, dann geht das richtig. Dieser Basis-String, den es sonst überall gibt, der ist dann auch mit fester Länge und so weiter. Den kann man dann braucht man nicht noch extra irgendwie nachrechnen bei jeder Längenabfrage oder sowas.
Ja, und was sie irgendwie machen, ist Unicode-Normalisierung, dass die, wenn man verschiedene, man kann ja bestimmte Zeichen durch verschiedene Varianten ausdrücken, also zum Beispiel, dass man die Ö-Punkte einzeln hat und dann das O davor oder dass man oben ein Ö hat. Und das wird dann halt auch auf eine Grundform normalisiert. Da gibt es ja Regeln, wie man das bei UTF-8 macht. Hm.
Das sind aber nicht so Regeln, die aus einem kyrillischen A ein lateinisches machen, ne? Das Problemfeld ist sehr groß.
Ja, aber es gibt schon irgendwie Funktionen, um zum Beispiel irgendwie kapitalisieren und so weiter und Großbuchstaben und so weiter. Das ist alles mit drin.
Mit kapitalisiert. das war's erstmal zur Sprache an sich, oder?
Ja.
Wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich auf Freenode in den Channel Go.
Mhm. Fast.
Fast.
Go Nuts. Bei Go kommt man dann in den Channel zu dem Spiel.
Ja, da gibt es dieses japanische Spiel und die haben halt
auch... Chinesisch, glaube ich.
Und vermutlich haben die den IRC-Channel schon seit tausenden von Jahren.
Ja, der ist auch schon ziemlich alt und ich war auch am Anfang...
Ich glaube, da steht drin, das ist der Channel von dem Brettspiel und nicht von der blöden Programmiersprache.
Genau, weil da auch ständig Leute auftauchen. Also ich habe das auch mal beobachtet, habe da mich mal eingeloggt und da kommen dann wirklich Leute rein, die dann irgendwelche Go-Fragen anfangen zu stellen. Bis du dann den Titel lest von dem Channel.
Vielleicht macht dieser Channel einen guten Screensaver her.
wiederholt sich zu häufig.
Wenn man jetzt auch jetzt irgendwie Fragen sich beantworten will, dann ist halt auch Go nie unbedingt das beste Stichwort, weil es halt ein recht kurzes und auch andersweitig verwendetes Wort in der englischen Sprache. Was man dann besser eingibt, ist Go-Lang und dann sein Fragewort, seine Frage. Dann guckt man bei den Suchmaschinen seines Vertrauens weiter.
Aber nicht jede Ressource wird auch mit Go-Lang irgendwie versehen, sondern irgendwo steht dann
sehr häufig. Ja, okay. Also ich
habe das Gefühl, Google hat es auch mittlerweile ein bisschen optimiert.
Mit DuckDuckGo geht's auch gut.
Dann gibt es natürlich auch ein Ausrufezeichen Go oder so, was dann noch richtig macht. jetzt vielleicht noch ein paar so Programme, die man vielleicht so rund um Go gerne benutzen will. Also wir hatten vorhin schon Go-Test und Go-Format.
Zur Syntax-Neueinrückung, dass es auch immer konsistent aussieht.
Genau. Was es dann auch noch gibt, in der Standard-Library ist ein Profiler, den ich selber mal benutzt habe. Also man bekommt dann, der führt dann das Programm aus und erstellt, guckt halt alle paar Millisekunden, oder ich weiß nicht, wie häufig das ist, nach, an welcher Stelle der im Code ist und macht dann so Statistiken und dann kann man dann sich angucken, in welchen Teilen das Programm sich am meisten durchgelaufen ist. Also man bekommt dann pro Zeile jetzt die Anzahl der Zeit, die das Programm da drin verbraucht hat.
Man kann sich aber auch ganz einfach einen Dot-File erzeugen lassen und dann kriegt man ein SVG mit einem möglichen. Das sieht auch ganz schick aus.
Okay, das habe ich noch nie gemacht. Es gibt dann auch so eine Webansicht, wo man dann auch zwischen Assembler und Go-Code hin und her springen kann, für die Leute, die dann richtig bis zum geht nicht mehr optimieren wollen.
Also normalerweise macht er sonst eine IDE sowas, aber eine IDE ist in Go nicht so vorgeschrieben. Wahrscheinlich benutzen die Autoren der Programmiersprache.
Die benutzen E-Max. Wahrscheinlich.
Ich glaube, Rob
benutzt seinen eigenen Texteditor.
Genau.
Wo man komplett nur mit der Maus programmieren kann.
Und ohne Syntax-Highlighting als Gott. Feature.
Ja, also IDE-Support ist, soweit ich das gesehen habe, noch nicht so bombastisch.
Doch, Vim. Man nimmt einfach Vim und dann
ja, geht
man
auf den IDE-Support, der drin ist.
Dann installiert man sich das Plugin VimGo und dann hat man Refactoring, Codevervollständigung, dieses Einrücken.
Ja, in der Theorie. In der Theorie. Aber,
in der Praxis.
Ja, bei der 3-Dateien-Codebase, ansonsten fängt es schon wieder an, Referenzen.
Ich habe damit auch an größeren Codebases rumgearbeitet.
Weiß ich nicht, ich sehe es immer nur beim Kollegen. Okay. ja, also es gibt zum Beispiel auch irgendwie so ein experimentelles Ding für IntelliJ, das ist aber auch, also gefühlt macht es IntelliJ noch langsamer. Ich habe es für Sublime Text, aber da ist es auch eher so...
Also was ich halt noch benutze, ist Go Code. Das ist halt auch in diesem Vim Go mit dabei. Das ist dann in Surfer, der wird im Hintergrund gestartet und Vim greift dann drauf zu und lässt sich dann Vervollständigung für den Code geben. Und das dann eigentlich vollständig so mit, also wenn Dokumentation da drüber steht über der Funktion, wird das dann auch mit angezeigt. Also Code-Dokumentieren geht einfach auch darüber, dass man, wenn man eine Funktion implementiert, kann man halt oben drüber einen Kommentar schreiben und das wird dann halt, das wird dann als Dokumentation genommen. Da kann man dann auch Beispielcode und sowas reinschreiben.
Mit spezieller Syntax à la Javadoc, Adoc.
Nee, gibt's gar nicht. Einfach nur Kommentar und danach gibt's
keinen Fenster. Ich glaube, man kann einrücken und dann wird das als Codeblock angezeigt. Das gibt's, glaube ich, noch.
HTML verwenden?
Mm-mm.
HTML wird dann, kann man dann sich rausrendern lassen. Das macht dann GoDoc.
Genau. Also es gibt ja zum Beispiel GoLint, was eben mal so eine statische Analyse macht und sich das anschaut und das meckert auch ganz böse, wenn man exportierte Funktionen hat, die nicht dokumentiert sind. Oder Typen auch.
Stimmt, da hatte ich auch mal ein Projekt, was dann, wo dann Leute noch panisch Code, Funktion, die ich geschrieben habe, nachdokumentiert haben.
Das wäre dann nochmal die Kür zu den fatalen Compiler-Warnungen.
Genau, der Compiler gibt ja nur Fehler und die ganzen Tools geben Ratschläge.
Die Standard-Library an sich in Go ist recht umfangreich. Also man kann schon damit schon viel anfangen. Also es gibt einen eingebauten Webserver, den man direkt über Bibliothek einbinden kann. Es gibt Support, um JSON zu parsen, um XML zu parsen und zu generieren. Es gibt
das JSON-Parsing ist echt geil. Ich habe es in keiner Programmiersprache gesehen, dass das so cool ist.
Also man kann dann als Structs kann man reinschreiben, als eine Art Kommentar.
Brauchst du ja nicht mal. Das ist das Geile.
Ja, das kriegt einfach über den Feldnamen raus, wie es das JSON auf das Struct mappen muss und ruck. Also das geht relativ...
Also ich kriege einfach Bytes und werfe sie auf das Struct, dann kommt halt ein populiertes Struct zurück. Das ist total super.
Also
und andersrum geht es auch wunderbar. Also man sagt einfach hier, nimm diese Structs und baue sie zu JSON.
Ach, das geht in Haskell, ESON genauso gut und in JavaScript, da benutzt man einfach die Inhalte.
Das ist halt typisiert, also ein bisschen Sicherheit hat man dann schon. Ja, dann halt auch so Sachen wie HTTP, SMTP, und Kompression und also kommt da schon relativ weit. Auch es gibt eine gute Integration in das Betriebssystem, also zumindest unter Linux. Da kann man halt auch die ganzen Syscalls irgendwie benutzen, also wenn ich mal irgendwie was mounten will.
Das ist aber unter allen Betriebssystemen. Die haben, glaube ich, sogar tonnenweise Windows-API-Calls.
Auf der Webseite bekomme ich immer bis die Linux-Syscalls zu sehen. Ja. Ich glaube, das wollten sie auch abschaffen irgendwie, weil das...
Ja, also das Paket ist jetzt eingefroren.
Ja, schade, da gibt es nichts Neues. Aber es gibt doch keine neuen Syscalls hoffentlich.
Ja, da sind eh schon irgendwie 200 drin.
Unser Podcast neigt sich bald dem Ende zu. Habt ihr mal noch ein paar coole Go-Projekte, damit man sehen kann, dass man mit der Sprache auch wirklich schon ernsthaft was machen kann?
Also es gibt so größere Firmen, die dann anfangen, ihre Backends in Go neu zu schreiben, weil es halt eine Sprache ist, mit der man recht schnell ein größeres Team einarbeiten kann und auch effizient ist.
Vor allem gab es bis vor ein paar Jahren keine großen Alternativen zur Systemprogrammierung.
Genau.
Also heutzutage würde mir halt nach Rust einfallen, aber sonst... Ja.
Dazu müssen wir auch mal eine Sendung machen. Also zum Beispiel Cloudflare gehört zu einer dieser Firmen, die hat ihren verteilten DNS-Dienst in Go geschrieben.
Dann, was hatte ich noch?
Soundcloud baut gerade auch massiv Infrastruktur um. Die haben dieses Prometheus, was so ihr Logging- und Matrix-Database-System ist.
Dann ist
auch sehr schick.
Dann ist Go auch beliebt in dieser Linux-Container-Umgebung. Also das größte Projekt ist unter anderem Docker in Go geschrieben.
Da gibt es jetzt aber auch noch andere, oder? Warum, warum Hiss?
Das wird den Rahmen dieses Podcasts sprengen.
Ja, das hatten wir auch schon als Podcast.
Okay, ich dachte, die machen da irgendwelche Todsünden im Go-Land.
Nö, da haben wir auch ganz...
Nee, Todsünden im Linux-Land.
Rocket und, als Gegenentwurf auf dem Go geschrieben und auch... es gibt auch noch ein paar andere größere so, Surfer-Projekte, zum Beispiel ETC und Consul, was so beides so Dienste sind mit so verteilte Quellstores-Datenbanken. Mhm. Einfach Dienste, die man aufsetzt und
laufen lässt.
Ja. Laufen lässt und die dann, wo man dann.
Die sich dann untereinander finden.
Ja, genau, wo man dann so. Die sich untereinander finden, wo man dann Dienste registrieren kann und dann merkt, wenn die dann nicht mehr da sind und das. Also so.
Dienste, die man aufsetzt, damit sie sich untereinander finden.
Also wenn man jetzt irgendwie ein Datenbankcluster hat, dass man dann weiß, wo jetzt überall das Datenbankcluster verfügbar ist und dass die dann untereinander neu verschalten werden können.
Vermutlich sehr nah bei Docker angesiedelt, oder?
Ja, doch schon, ja. Also etcd und Consul, die werden auch so eher im Containerumfeld mit benutzt.
Ja. Ja.
Also es gibt sonst 1000 Frameworks und Libraries für HTTP-Zeug. Das ist gefühlt eine Programmiersprache, die für HTTP-Server gebaut wurde.
Sind das dann auch Web-Frameworks?
Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also ich kenne jetzt keine, die so jetzt alles dabei hätten. Es wird eher so, ja...
Modular.
Genau. Da würde ich auch gerne eine Template-Engine pluggen, und zwar Pongo 2. Die ist so an diese Django oder Jinja oder Twig-Syntax, je nachdem, in welcher Programmiersprache man so unterwegs war. Pongo 2 ist eine Templating-Engine, die sehr schick ist, die auch so Filter hat und so weiter. Ganz fancy.
Ja.
Okay.
Also was es halt so einfach bei Go macht, ist, dass man... wenn man Go kompiliert, dann kommt halt ein Binary raus, also eine Anwendungsdatei, und die hängt halt von keinen anderen Laufzeitbibliotheken großartig ab. Und
die ist statisch gelinkt?
Die ist statisch gelinkt, und die kann man dann, wenn man zum Beispiel eine Kommandozeilenanwendung macht, was auch gerne gemacht wird, kann man die dann einfach sagen, hier, lade die runter, und du musst eigentlich nichts dazu weiter installieren, sondern da ist einfach alles drin. Also da gibt es zum Beispiel von Heroku was oder von GitHub dieses Hub, wenn man irgendwie auf GitHub-spezifische Git-Features zugreifen will. Und die starten halt auch dann schnell, weil es halt... So
eigentlich braucht man keinen Docker mehr, weil die Dependency-Hölle weg ist, aber...
Ja, naja. Genau. Und man tut dann einfach seine Serveranwendung einfach bauen und auf den Server hochladen und ja.
Okay. Ich glaube, damit sind wir am Ende. Ich bedanke mich bei Thomas vom Dresdner Technik-Podcast Mikrowelle ME. Und unsere Sendung gibt es zum Nachhören und Runterladen auf www.c3d2.de. Das war Penta Radio im Juni.